Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und es ist nicht einfach nur eine Runde, die wir hier drehen, sondern es ist Weihnachten, was wir feiern. Es ist Weihnachten und ich sage erstmal frohe Weihnachten da draußen oder wie wir in der Familie sagen, fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr begeht es auch genauso fröhlich und habt ein paar genüssliche, ein paar entspannte Stunden mit euren Liebsten und genug Raum für das, was euch wirklich wichtig ist. Und ich würde gern die Gelegenheit nochmal nutzen, zurückzuschauen und zwar mit folgender Intention. Es geht einmal darum, vielleicht für diejenigen unter euch, die schon öfter mal Good Work gehört haben und sagen, also jede Folge schaffe ich auf keinen Fall, so eine Art Orientierung zu geben. Und vielleicht auch für diejenigen, die zum ersten Mal oder noch nicht so häufig eingeschaltet haben, eine bessere Vorstellung zu transportieren. Was sind so Layer, was sind Perspektiven, was sind Betrachtungswinkel, die wir einnehmen hier bei Good Work? Und dafür schauen wir ein bisschen zurück, lassen ein wenig das Jahr 2025 nochmal Revue passieren. Jetzt weniger im Sinne von, was sind große Trends? Da empfehle ich übrigens eine Folge, dazu kommen wir später nochmal ganz besonders. Aber jetzt schauen wir mal hin, denn Arbeitskultur könnte man ja sehr eng fassen, nur im Sinne von, was passiert in Teams, was passiert in Sachen Leadership, vielleicht Kommunikation. Hier bei Good Work betrachten wir das deutlich breiter und manchmal vielleicht auch so, dass der eine die andere sich fragt, sag mal Jule, gibt es überhaupt sowas wie einen roten Faden bei Good Work oder ist das einfach völlig random, wen du da so einlädst oder wer gerade zusagt? Und das kann ich vielleicht mal auflösen. Nein, es ist überhaupt kein Zufall. Also ich habe da schon meine ganz klaren Suchraster. Ihr kennt die 5 Good Work Prinzipien, die sind immer noch aktiv im Hintergrund. Ich verlinke sie auch nochmal in die Shownotes. Und das ist sicherlich ein Kategoriensystem, aber ich versuche auch immer auf der gesellschaftlichen Ebene zu schauen. Ich versuche auf Unternehmensebene zu schauen, auf Teamebene, aber auch, was passiert in den Individuen. Also was haben wir psychologisch für Effekte, die wir beobachten können. Das sind die unterschiedlichen Systemebenen, die ich mir anschaue. Ich versuche, verschiedene Branchen mir anzugucken, Menschen mit vielleicht auch mal geringerer Reichweite hier zu Wort kommen zu lassen. Auch das war immer wieder ein Wunsch von euch. Und so entsteht ein Potpourri an Gesprächen, die sehr eklektisch wirken mögen, aber da gibt es eine ganz klare Struktur dahinter. Ein bisschen was teile ich und der eine, die andere Stimme, die hier zu Gast war in 2025, kommt jetzt nochmal live zu Wort. Und ich hoffe, ihr genießt das. Ihr könnt dann auch ein bisschen durch die Kapitel auch springen, wenn euch vielleicht das eine oder andere Kapitel mehr interessiert. Wir fangen an mit tatsächlich der Gesellschaft, die gespaltene und die empörte Gesellschaft, könnte man sagen. Empört sind wir aus guten Gründen. Politisch gibt es einiges zu beklagen. Ich will da jetzt gar nicht die ganz große Kiste aufmachen. Eine Empörungskultur, würde ich sagen, lässt sich durchaus beobachten. Das haben wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen gesehen. Wir hatten zum Beispiel Anfang des Jahres die New Work Men hier, Giacomo Fritsche und Daniel Pau, die sich über toxische Männlichkeit ausgelassen haben, ein wunderbares Buch auch dazu geschrieben haben, was das mit Rechtspopulismus zu tun hat. Wir reden viel über Gender, Gerechtigkeit, wir reden über Diversity, wir reden auch über das ganze Thema, wie ungerecht hinsichtlich dessen auch unsere Arbeitswelt gestrickt ist. Und da war sie für mich eine, vielleicht sogar die Stunde der Frau, nämlich Jutta Almendinger, eine der bekanntesten Soziologinnen in Deutschland, die sich auch sehr, sehr stark mit dem Thema Care-Arbeit beschäftigt und die dafür plädiert auch, dass wir diesen Mental Load, der uns ja so belastet, also nicht nur das, was wir wirklich physisch tun, sondern was uns auch mental belastet, dass wir das in die Betrachtung mit einbeziehen. Und sie landet da, wo viele von uns landen. Und sie ist da, glaube ich, einfach gedanklich schon mehrere Schritte weiter, dass wir einen anderen Begriff brauchen von Arbeit und auch von Arbeitszeit. Wir hatten Kathi Bruns hier, eine Aktivistin für uns Selbstständigen. Uns, damit meine ich nicht, dass uns hier jetzt nur Selbstständige zuhören, aber diejenigen unter euch, die genau diese Profession teilen oder diese Rolle teilen, werden wissen, was ich meine. Wir sind mehr als 4 Millionen Selbstständige in Deutschland und Kathi Bruns ist wirklich eine Botschafterin, eine Kämpferin, eine Aktivistin und sie sagt, Deutschland ist ein Angestelltenland. Das heißt, die Logik in der Arbeitswelt oder Arbeitsgesellschaft gestrickt ist immer aus einer Angestelltenbrille und das prangert sie an. Wir haben über das Thema Schule gesprochen mit Julia Freudenberger von der Hacker School und wir haben über Politik gesprochen. Auch da hatten wir mindestens zwei ganz prominente Vertreter, nämlich einmal Damian Böselager von der Partei Volt. Ihr erinnert euch vielleicht, die mit dem lila Plakat, wo wir mal ganz kurz gedacht haben, vielleicht schaffen sie es ja auch im Bundestag. Aber da ist wirklich noch ein bisschen Luft und er hat sehr viel über Europapolitik gesprochen, wie viel Bürokratie dort lähmt und wie da auch die Zusammenarbeit ist dort mit, Zusammenarbeit in Anführungszeichen, mit den rechten Kräften und das war sehr interessant. Zusammenarbeit in der Politik oder Arbeitskultur, da tatsächlich wirklich ein bisschen enger, haben wir sehr stark beleuchtet mit Nancy Faeser. Und Nancy Faeser hatte ich sogar das Privileg, dort mal ins Paul-Löbe-Haus zu gehen, sie auch dort zu interviewen und das war ein ganz, ganz besonderes Gespräch für mich. Denn ich muss ehrlich sagen, als Nancy Faeser noch Innenministerin war, war ich nicht her biggest Fan. Ich habe sie dann auf einer Veranstaltung erlebt und festgestellt, dass sie eine sehr warmherzige, empathische Person ist, die sehr, sehr differenziert und klug denkt. Und genauso habe ich sie dann auch vor Ort erlebt. Und es war für mich eine sehr besondere Situation, dort auch zu sein. Und als ich dann aus ihrem Zimmer rausging, gucke ich so an die Tür nebendran und denke, huch, Boris Pistorius, wieso ist sie noch neben Boris Pistorius? Und dann erklärte ihr Mitarbeiter mir, dass sie immer noch einen sehr hohen Sicherheitsstufe hat, weil sie einfach immer noch Gefahren ausgesetzt ist. Also diese Sache hängt noch an ihr, auch wenn die Rolle nicht mehr da ist. Und unter welchem Druck, welche Belastungen PolitikerInnen ausgesetzt sind, davon habe ich mir noch mal ein bisschen mehr direkten Einblick verschaffen können, als ich dort war, im Paul-Löbe-Haus. Und politisch ging es auch weiter. Empathie als nicht nur als psychologische Variante, beziehungsweise als ein Suchfeld, was wir in unserem Zusammenarbeitsform betrachten sollten, sondern gesellschaftlich, als kollektive Aufgabe. Das war das Thema von Yasmin Embarek, beziehungsweise das ist ihr großes Thema. Sie hat gerade ein Buch rausgebracht, I Feel You, wo sie die Empathie mal unter die Lupe nimmt. Und Yasmin Embarek ist eine aufstrebende, junge, sehr erfolgreiche Journalistin, gerade auch wieder mit einem Preis ausgezeichnet worden. Sie ist auch Teil meiner heißgeliebten Apokalypse und Filterkaffee-Familie und ich mag einfach, wie schnell sie denkt und wie schnell sie spricht und das beides in wirklich sehr, sehr eloquenter, perfektionistischer Art und Weise. Also von daher, hört euch gerne mal das Gespräch an. So, jetzt kommen wir aber zu zwei Superstars hier bei Good Work. Waren bisher schon alle Superstars. Jetzt kommen wir zu den Superstars mit Sternchen in Bezug auf, was es an Resonanzen erzeugt hat. Da hatten wir zum einen Maja Göpel. Da muss ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen, weil wenn man über Arbeitskultur nachdenkt, ist das Thema Transformation ganz, ganz oben und letzten Endes bewegt uns das fast in jedem Gespräch, wie wir Transformation gestalten können. Hier dann auch mal ganz konkret, nämlich im Sinne von werteorientierter Transformation. Und da hat sie einen Begriff eingebracht, der heißt, oder ein Phänomen, das nennt sich die pluralistische Ignoranz als Verhinderungsgröße für gelingende Transformation. Und ich würde sagen, Ton ab, wir hören uns mal Maja dazu an.
Also in zwei Worten ist das eine Scheinrealität, mit der wir uns selber blockieren. Mhm. Weil wir insgesamt, also die Psychologen können das berichten, den anderen immer so wenig über den Weg trauen. Also wir selbst denken, ach, ich würde ja was machen und ich bin ja auch bereit und ich würde mich auch verändern, aber die anderen, die wollen. Und dann sind wir Herdentiere. Das heißt, wir möchten ein Stück weiter zugehören und wir möchten natürlich auch nicht das Gefühl haben, wir strengen uns an oder wir riskieren etwas oder wir machen etwas anders. Und wenn die anderen nicht mitmachen, kriege ich aber das Problem nicht in den Griff. Und das haben wir diskursiv natürlich auch noch total inszeniert. Ja. Also wenn man sich die Medienberichterstattung anguckt, die Umfrageform anguckt, dann bist du ja immer noch die crazy Tante, die sagt, könnte einfach nach vorne losgehen. Ich glaube, wir kriegen ausreichend Leute mobilisiert. Eigentlich, wenn man sich die direkten Umfragen anguckt, bis zu 80% waren fürs Tempolimit. Wie kann das eigentlich sein, dass das schon wieder als undemokratisch abgetan wurde? wer definiert eigentlich dann, was demokratisch ist? Aber dieses sich nicht unterschätzen da rein, bis zum Menschenbild, dass wir, wenn wir verstehen, warum eine Veränderung notwendig ist, verstehen, was die Handlungsoptionen sind und überzeugt sind, dass die anderen mitgehen, das sind so drei wichtige Zutaten, dass wir dann selbst sehr bereit sind, auch uns.
Also da steckt allein schon so viel drin in diesen paar Sätzen. Zum einen das Thema pluralistische Ignoranz, also was diese Fehlwahrnehmung unsererseits, diese unbewusste Fehlwahrnehmung verhindert an Engagement, an Aktivität, an es macht keinen Sinn, wenn wir etwas tun, weil die anderen ja auch nichts machen. Und by the way hat sie dann auch nochmal das Kohärenzmodell erklärt. Also ich sag mal so, diese Folge mit Maya Göpel, ich glaube, die kann man wirklich eins zu eins sezieren. Und man hat so viel gelernt über Transformationsgestaltung, von daher dringende Empfehlung. Die ganze Folge 240 war die Folge anzuhören. Und da kommen wir zu einer nächsten Folge, die hier regelrechte Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Und ich sag mal so, ich habe auch viel dafür getan, ihn vors Mikrofon zu kriegen, denn er ist ungefähr beschäftigt wie der Papst oder noch mehr. Er gilt als Popstar der Soziologie und er mag dieses Etikett überhaupt nicht, weil ihm geht es nicht um Ego, um irgendwie die größte Rampensau in der Zunft zu sein, sondern er kämpft für seine Themen. Er beschäftigt sich mit Migrationsforschung, er beschäftigt sich mit Bildung, am besten die beiden Dinge zusammen. Er hat auch den Begriff der Superdiversität, ich weiß nicht, mindestens mal mitgeprägt und auch sehr gut erklärt. Ich rede von Aladin Elmar Falani und ich war in Anfang des Jahres in Berlin, dort hat er mit Felix Lobrecht, Achtung, aus seinem Buch vorgelesen bzw. Zitiert daraus und es war eine fulminante Veranstaltung, die beiden mal zusammen zu erleben und ich hatte dann, wie gesagt, das Glück, dass er auch hier vorbeikam, denn ich glaube, er gibt manchmal 4-5 Interviews am Tag und er hat über das Thema gesprochen, was ihn vor allen Dingen in 2025 sehr bewegt hat, nämlich Minderheiten ohne Schutz. Das sind die Kinder. Er sagt, die Zukunft der Arbeitswelt sitzt in vergammelten Klassenzimmern. Und das hören wir uns mal an, was er dazu sagt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr eindrücklich.
Wenn du es jetzt mit der Arbeitswelt vergleichst, da sind wir ja schon ein bisschen weiter, ne? Dass zumindest man sich fragt, wie geht's den Mitarbeitern? Sind Stühle, auf denen man sitzt, so gesund? Wie machen wir die Tische? Wie sollten Monitore und so? Guck dir an, auf was 5-jährige Kinder sitzen müssen, was sie für Essen bekommen im Ganztag, wie die Ausstattung ist, wie die Toiletten sind. Glaub mir, und das meine ich ja, deshalb heißt das Minderheit ohne Schutz, die Kinder, die angeblich unsere Zukunft sind und das Wichtigste für uns sind. Die lassen wir unter Bedingungen den ganzen Tag verbringen, unter denen man eigentlich mit einem guten Betriebsrat oder Personalrat keine Woche verbringen müsste.
Ja, also viel mehr muss man an der Stelle schon mal nicht sagen. Und diese Absurdität von der Zukunft der Kinder zu sprechen, was ja logischerweise ist, und unsere Zukunft so mit Füßen zu strafen und ich wäre jetzt fast versucht, da ganz tief einzusteigen, aber ich glaube, ihr seid hinreichend neugierig gemacht worden auf die Folge. Ich glaube, ich hatte selten mal so viel Feedback, vielleicht noch bei Maya Göpel wie auf diese Folge. Das nahm kein Ende mehr an Rückschriften, an ja auch emotionalen Auffühlungen, also auch wie viele Menschen mich privat auch dann angeschrieben haben und gesagt haben, was diese Folge oder was diese Botschaften von Aladin ausgelöst haben. Das war wirklich outstanding. Kategorie gesellschaftliche Strömung, die gespaltene, aber empörte und bewegte Gesellschaft. Also ich möchte nicht nur festgehalten haben, sie ist gespalten, sie ist bewegt, sie ist in Bewegung gekommen und das hat ja auch einen sehr positiven Kern und deswegen kommen wir mal zum nächsten Thema. Nämlich, was ist denn in den Teams passiert? Was haben wir da gesehen? Ich habe mal so geguckt, also unter engen Kriterien sind da gar nicht so viele Folgen zu nennen, die jetzt ganz eng in dieses Thema reinfallen, könnte man anders vermuten bei Arbeitskultur. Wir hatten zum einen Nicole Kopp da, das war also eine Herzensfolge für mich. Nicole Kopp ist eine große Stimme im deutschsprachigen Raum für das Thema Zusammenarbeit, für das Thema New Work, sie ist Kolumnistin bei der Neuen Zürcher Zeitung. Und vor allen Dingen, sie ist, ich sage jetzt mal an der Stelle, meine Telefonfreundin geworden, weil ich kannte sie wirklich persönlich gar nicht. Ich habe nur immer das gelesen, was sie schreibt, fand das sehr, sehr anschaulich, sehr überzeugend, gut formuliert. wie witzig sie ist und dass wir zwei echt sofort einen Klick hatten. Ich glaube, davon kann man sich in der Folge überzeugen. Wir haben so viel gelacht. Es war eine sehr dialogische Folge. Es war nicht so sehr, ich stelle Fragen, sie antwortet. Es war ein Erfahrungsaustausch. Und zwar haben wir über das Thema Feedback gesprochen. Und mir bleibt nur so in Erinnerung, dass sie gesagt hat, dass sie Teams auch sagt, das ist hier kein Fußballspiel, wo ihr einfach mal mitkrölen könnt, wenn es um Workshops geht, sondern es heißt nicht ohne Grund Workshop. Ja? Hier wird nicht nur geshoppt, hier wird auch geworkt. Und das Thema Feedback haben wir wirklich nach allen Regeln der Kunst mal unter die Lupe genommen und auch das ein oder andere an schrecklichen Tools. Ich gebe nur mal ein Beispiel, der Feedback-Burger. Das haben wir mal wirklich zu Grabe getragen. Also hört mal rein. Ein Überraschungsgast war auch da. Überraschungsgast, nicht weil ich überrascht war, dass er da war, sondern überraschend, wie sehr ihr das geliebt habt, denn er ist noch gar nicht so ganz auf der großen Bühne sichtbar, aber er hat ein tolles Thema. Er beschäftigt sich mit Zusammenarbeit, er ist Agile Coach, angestellt in der einen Rolle, er ist aber auch selbstständig. Und er hat ein tolles Buch geschrieben, nämlich Was ist eigentlich, wenn sich mein Team gar nicht entwickeln will? Und genau diese Frage haben wir mal tiefgelegt. Michel Eggebrecht war hier sozusagen ein Neuzugang, wenn man das so will. Und er hat eine ganz feine Art auch zu beobachten. Und er hat da auch gesagt, und das glaube ich, hat sehr viele von euch auch eingenommen, dass er sagt, naja, wenn du da vorne stehst, auch in einem Prozess oder in einer Moderation und merkst, das Team blockt, will nicht, dann mit ganz viel Power und Enthusiasmus dagegen zu halten, kurzer Spoiler, keine gute Idee. Ja? Er hat das auch wirklich sehr ehrlich geschildert, wie er da auch manchmal gestrauchelt ist und also von daher unbedingt mal anhören. Sandra Blüdorn, auch eine Facilitatorin, hat einen sehr spannenden Layer reingebracht, erstmalig bei Good Work, nämlich das Thema Spiritualität, wie sie das ganz fein dosiert in ihre Arbeit einbringt. Nicht, weil sie so ein durch und durch esoterischer Mensch ist. Ich glaube, wir haben dann auch an einer Stelle gesagt, bist du die Klangschalen, Sandra? Da haben wir natürlich ein bisschen gelacht, weil wenn man ihre Vergangenheit sieht, sie kommt aus dem Hardcore-Business-Development-Umfeld. Sie hat in der Medienbranche ihre ersten Schritte gemacht und war da auch in Führungsverantwortung. Also ich sag mal nichts, was irgendwie nach Esoterik aussieht, ganz im Gegenteil. Und sie hat aber über eine bestimmte Begegnung und Erfahrung den Zugang gefunden und den bringt sie heute ganz dosiert, fein dosiert ein. Und da geht es auch ganz viel darum, wie benenne ich solche Dinge, wenn ich mich traue, mal einen unkonventionellen Weg zu gehen in die Zusammenarbeit. Büro der Zukunft, auch was hat das Thema Räume mit Zusammenarbeit zu tun, habe ich besprochen mit Joachim Kripp, dem CEO von Design Offices, der sagt, wir müssen das Thema Gastfreundschaft auch mit einbringen in die Zusammenarbeit. Dafür steht er und ich glaube, das ist total einleuchtend und eingängig. So, und dann kommen wir zu unserem nächsten O-Ton. Ein lieber Kollege, Freund, hier auch regional verbunden und ich mag einfach seine Art. Er ist humorvoll, er ist klug, er ist edgy, er bietet auch mal was an, was vielleicht nicht jeder so schon zu Ende gedacht hat. Und er hat sich einem Thema verschrieben. Er ist in der Unternehmensberatung, hat da auch eine prominente Rolle inzwischen, ist Teil des Management Boards und er beschäftigt sich aber immer innerhalb von Projektgeschehen auch sehr stark mit der Frage, warum ist eigentlich immer so viel Drama in der Zusammenarbeit? Ihr kennt vielleicht das Drama-Dreieck und das ist sozusagen sein Spielfeld, in dem er sich besonders gerne aufhält. Er hat auch ein Buch geschrieben, Dramafreie Arbeitswelt. Ihr wisst längst, wen ich meine. Es ist Holger Heinze und Holger Heinze, dringende Empfehlung, ihm auch auf LinkedIn zu folgen. Das sind wirklich gegen den Strich gebürstete Beiträge und wir hören uns mal an, was er zum Thema Drama-Dreieck sagt. Ich finde es sehr interessant.
Das Drama-Dreieck ist ein Ding zum Aufmalen und das, also in meiner Lesart transportiert das relativ wenige Dogmen. Mhm. Eins ist, es ist immer vollständig. Das Drama-Dreieck ist immer vollständig. Der zweite ist, das Drama-Dreieck, ne, das ist die Spitze geht nach unten, unten ist das Opfer, ist die Opferrolle. Das Drama-Dreieck entsteht in der Sekunde, in der ein Mensch sich entscheidet, die Opferrolle zu nehmen, um sein Überleben zu sichern. Oft unbewusst. Und in dem Moment sind die anderen beiden da. In dem Moment ist da ein Schurke und in dem Moment ist da ein Retter. ob die das wollen oder nicht, ist völlig egal. Ne? Und das ist, ich bin jetzt über Jahre lang diese Methode trainiert und wir sind jetzt zu einem Punkt gekommen, dass wir monatelang trainieren mit den Leuten und nicht so einen Tag und dann kannst du es. Weil es gibt ein paar Sachen, die muss ich erstmal im Alltag sehen, damit ich sie annehmen kann und verstehen kann. Und eine ist zum Beispiel, Schurken sind nur Angebote. Ob jemand ein Schurke ist oder nicht, entscheidet die Person in der Opferrolle. Wenn ich mich entscheide, unter dem, was du tust, zu leiden, egal wie charmant und wohlwollend du bist, dann bist du mein Schurke. Ne? Und auch bei den Rettern, ne? Wenn ich hingehe und ich rette, das ist sehr übergriffig oft, der Retter verhindert Lernen, weil der Retter geht ja hin und tut etwas für denjenigen in der Opferrolle und geht, komm, ich mach das jetzt mal für dich. Auch das ist ein Angebot, das kann ich annehmen oder das kann ich ausschlagen.
Der übergriffige Retter, ich weiß, der Gedanke ist wirklich unbequem. Ja, weil wir das sehr gerne so auf so ein heroisches Podest stellen, diejenigen, die sich einbringen, die retten wollen. Das aber gar nicht so zu betrachten, sondern auch wieder die Funktion dahinter zu sehen und gleichzeitig aber auch zu sagen, es ist ein Angebot, ein Schurke oder jemand als Schurken zu betrachten, will ich das so empfinden. Appelliert natürlich ganz stark an die Selbststeuerungskräfte und die sind elementar. Und die Folge ist nur so gespickt von solchen klugen Bezügen und auch wirklich gegen den Strich, ich muss es nochmal betonen, gebürstete Einsichten. Und von daher unbedingt hört es euch an. Wir gehen weiter zum nächsten Kapitel und zwar, wir gehen mal in den Bereich Leadership. Ich habe es mal so überschrieben und zwar die Illusion von Macht und Heldentum. Wir haben ja und gerade wenn wir hier, ich erwähne nochmal LinkedIn, wenn wir lesen, was angeblich alles gutes Leadership können, soll, leisten muss, was alles verabsäumt wird, was alles auf der Strecke bleibt, woran ganz viel scheitert, was alles dysfunktional ist. Das liest sich ja wirklich wie ein Anforderungskatalog aus der Hölle. Kein James Bond dieser Welt könnte da irgendwas ausrichten. Und ich frage mich manchmal, woher kommen diese übersteigernden und völlig realitätsfremden auch Zuschreibungen? Und wieso, und da geht's ja schon mal los, gelingt es uns so wenig zwischen Führung als Phänomen, als Prinzip, als Wirkkraft und Führungskraft zu differenzieren, weil da ist ein Unterschied. Sezieren wir es mal ein bisschen. Wir haben auf der einen Seite hier Menschen gehabt, die sich das nochmal genau anschauen, auch empirisch, dann nenne ich mal Marco Nink von Gallup, die Folge heißt Dienst nach Vorschrift. Ich weiß, es gibt ein paar Menschen, die sagen, der Engagement Index, das ist die am meisten zitierte Studie und misst falsch. Die Frage ist das, oder beziehungsweise der Punkt ist das die Frage? Denn der Engagement Index ist sowas wie eine Art Fieberkurve, an der wir sehen können, wie loyal Mitarbeitende sind. Nehmen wir mal die Messfehler hin oder her. Fakt ist, dass der Anteil derer, die sich sehr eng verwoben fühlen in den Unternehmen, deutlich nachlässt. Und das hat natürlich was mit dem Leadership zu tun. Das hat was zu tun mit der Art und Weise, wie Rückmeldung gegeben wird, wie Feedback gegeben wird, wie Dinge vorgelebt und oder eben nicht vorgelebt werden. Also von daher würde ich sagen, an der Stelle sehen wir schon ein Stück weit auch, ja, nennen wir es ein Versagen von Leadership. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch wieder Modelle, die sehr viel Mut machen. Wir hatten Franzi Kühne hier, die bei Edding, jetzt ist sie gerade ausgestiegen, mit ihrem ehemals Gründungskollegen von Torben Lucy und die Gelbe Gefahr, der ersten großen Digitalagentur in Deutschland, die C-Level-Position geteilt hat. Also das heißt nicht einfach eine Teamleitung. Damit möchte ich jetzt nicht Teamleitung kleinreden, aber sie hat also wirklich auf oberster Ebene einen Job geteilt und Leadership-Position, Shared Leadership praktiziert und sie hat da ein paar ganz klare Anforderungen auch rein definiert, wo sie sagt, wie viel Überlappung braucht es. Also diese Vorstellung zu sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier der Chief Digital Officer und machen aus einer Position zwei Halbstellen, das funktioniert natürlich nicht. Es braucht eine Überlappung, gerade im Bereich Leadership. Und von daher eine sehr praxisorientierte Folge und auch nochmal ein ganz anderer Blick auf das Thema Leadership. Aber kommen wir jetzt mal vielleicht in die Mitte dessen, was wir uns so erzählen rund um das Thema auch Macht, Ja, welche Vorstellung von Macht haben wir? Welche Illusionen unterliegen wir manchmal? Und welche Psychodynamiken sehen wir da? Und da hatten wir ein wirkliches Highlight. Das war auch nicht nur einfach ein Gespräch, sondern das war die Good Work Night mit Professor Dr. Carsten Schermoli. Er hat aus seinem Buch Psychologie der Macht vorgelesen. Wir hatten ein launiges Gespräch auf der Bühne und wer Carsten kennt, weiß, er ist nicht nur ein sehr kluger Mensch, er ist auch ein wahnsinnig humorvoller Mensch. Davon konnten wir uns überzeugen. Und wieder jetzt mal mein Bezug zu LinkedIn. Dort schreibt er ja gerne über seine Hasen. Und ihr wisst, die Eingangsfrage bei Good Work ist, wie bist du in den Tag gestartet? Und wir haben da was aufgedeckt von ihm und den Hasen. Und was das mit Macht und Leadership zu tun hat, das hören wir uns mal an.
6 Uhr, ich bin für die Brotboxen zuständig und ich bin auch für die Hasenversorgung tatsächlich zuständig. Also die Kaninchen werden dann auch noch gefüttert morgens. Also das ist ein bisschen fremdbestimmter, als das heute Morgen war.
Und ich muss das ganz kurz einpflegen. Kennt ihr diese Reels auf Insta, wenn dann irgendwelche Frauen Gesichter schnitzen und irgendwelche Kunstwerke machen? Geh mir nicht auf den Keks. Also ich meine, das ist ja wohl wirklich den Akkord versaut, oder? Macht die sowas, deine Frau?
Nee.
Nee, okay, nee, gut. Nee. Also sympathisch.
Das mache ich für die Kaninchen. Also die sind relativ begeistert, wenn ich so Gesichter in den Salat hinein schnitze.
Schnitze.
Und die Möhrchen so kleinen Türmchen irgendwie.
Ja, das ist gut, ja. Gut,
also ich muss Prioritäten setzen morgens. Also Kaninchen, Kinder,
ja,
Kaninchen.
Hör mal. Also ich sag mal, die Schäberkatze ist ein Dreck dagegen. Ja? Mhm. Das sind die Schermolischen Hasen, die ist wirklich.
Naja, die ist aber wirklich die reagieren, also bei denen bin ich auch tatsächlich machtlos. Ich rede mir das immer ein, dass die mich mögen, aber sie mögen mich halt nur, wenn ich halt echt mit dem Futter raschle. Und ansonsten ist es immer wieder, wenn die satt sind, interessieren sie sich überhaupt nicht für mich. Also die drehen sich sogar um, wenn ich komme. Und ich dachte auch eine Zeit lang, wenn ich sie dann gefüttert habe, und dann darf ich so ein bisschen streicheln, dass sie das mögen. Und danach lecken die sich so und machen sich so sauber und so weiter. Bis mir mal jemand erzählt hat, die versuchen über das Saubermachen tatsächlich den menschlichen Geruch wieder loszuwerden.
Boah, ist das abartig.
Das ist wirklich,
guck mal, das ist ja sinnbefreite Care-Arbeit, oder?
Und trotzdem liebe ich sie. Ja.
Ah, ja. Wow. Eine toxische Beziehung?
Toxisch nicht. Also aber die Machtverhältnisse sind relativ
geklärt.
Klar.
Geklärt. Ja. Also das heißt, da hat man auch wieder so eine Illusion. Da ist etwas, das ist so eine Transaktion, Futter gegen Liebe oder wie auch immer, oder Liebe gegen Liebe oder so. Ist gar nicht so.
Es gibt so eine Theorie, die heißt Theory of Least Interest, also in Paarbeziehungen. Und das ist halt auch so. Der oder diejenige, die halt weniger Interesse an der Beziehung hat oder weniger Interesse an der Partnerschaft hat, der oder die ist halt dann auch in der mächtigeren Position.
Ich gucke gerade mal, da drüben sitzt mein Mann in der ersten Reihe und der sagt immer, und zwar nicht zu mir, nein, ganz im Allgemeinen, sagt, Macht hat der weniger will. Ich finde, das ist bei uns wirklich ein geflügeltes Wort. Ich finde das sehr, sehr kraftvoll. Ein bisschen gemein auch. Macht hat der weniger will. Kann man auf sehr viele Konstellationen übertragen. Es gilt jetzt nicht nur wirklich in Paarbeziehungen, sondern auch in Situationen von Mitarbeitenden, Führungskräften, in Teams. Ja, und das werdet ihr alle kennen. Also, wenn das Thema Macht euch fasziniert und ich kann mir es gar nicht anders vorstellen, dann ist das eine absolute Hörempfehlung, ganz ans Herz gelegt. Die Folge mit Carsten Schermoli und lest vor allen Dingen auch mal, was er so auf LinkedIn schreibt, was er in seinen tollen Büchern schreibt. Ein Genuss. Und beim Genuss bleiben wir, klingt ein bisschen komisch jetzt, ich hatte ja eingangs gesagt, hier beim Thema Leadership, diese Überladung, diese heroische Überladung, diese Vorstellung von, da kommt der neue James Bond, es kann nur in die Irre führen. Und das führt auch zu Verwicklungen, das führt zu Psychodynamiken, die wir sehen, gerade dann, wenn auch Organisationen in der Krise stecken. Das war unser Thema in der Folge mit Klaus Eidenschink. Klaus Eidenschink muss ich, glaube ich, nicht vorstellen. Er ist auch gern gesehener, fast schon Dauergast, war mindestens schon 4-mal hier bei Good Work und die Folgen werden immer wahnsinnig gut gehört. Und er hat was zum Thema gesagt, was passiert denn, wenn Unternehmen in die Krise geraten oder unter Druck, nennen wir es mal so, unter Druck geraten, welche Dynamiken sehen wir? Und er spricht über Enttäuschung und er spricht auch über, naja, wir hören einfach mal rein.
Alle, die in Organisationen sind und die Organisation unter Stress kommt, rechnet damit, dass ihr Mission Impossible Aufträge kriegt. Rechnet einfach erstmal damit und wundert euch nicht. Und das ist nicht aufgrund der schlechten Laune des Chefs, sondern aufgrund der Organisationsdynamik, die die Ziele ja aufrechterhalten muss, führt aber eben bei den Mitarbeitern zu Mission Impossibles. Jetzt sind nicht alle Tom Cruise und können auf dem Doppeldecker über lange Minuten irgendwie sich an dünnen Stahlseilen ohne Handschuhe festhalten, ja, und fühlen sich dementsprechend überfordert. Das hat eine wichtige Folge, gewissermaßen, dass man erwarten kann, dass sich die Zahl der Enttäuschungen, die sich Menschen untereinander in der Organisation bereiten, extrem zunehmen wird. Ja, und nachdem viele Menschen aufgrund ihrer seelischen Muster Schwierigkeiten haben, andere zu enttäuschen, nimmt auch die Zahl der Täuschungen zu.
Ja, das ist so ein typischer Eidenschenk. Also dieses Spielen mit den Worten, die auseinandersezieren, die von einer anderen Perspektive, von einem anderen Blick nochmal draufschauen. Wenn ich Täuschung erlebe, hat das was mit den Enttäuschungen zu tun oder andersrum. Wenn ich mich davor scheue, jemanden zu enttäuschen, werde ich dazu neigen, auch zu aktiv zu täuschen. Und es geht in der Folge sehr stark um die zwei Grund-Negativ-Emotionen, die auftauchen, wenn Druck und Krise da ist, nämlich Angst und Ohnmacht. Und er übersetzt das und sagt, wie sehen wir denn diese Phänomene von Angst und Ohnmacht? Weil wir werden kaum in Organisationen den Satz hören, guten Tag, mein Name ist, Doppelpunkt, ich habe Angst. Also diese Angst und Ohnmacht, die existieren, die werden kaschiert und das führt zu anderen Sekundärdynamiken, die man beobachten kann. Hochspannend. Da kommen wir später noch hin. Zum Kapitel Klaus Eidenschenk. Ich mache schon mal einen Knoten ins Taschentuch. Wir sind beim nächsten Kapitel und das Kapitel habe ich mal überschrieben mit Lebenswege. Karriereplanung vielleicht wäre jetzt sehr technisch gesprochen, sondern vielleicht auch Lebensläufe, Lebenswege. Nicht jeder Weg geht geradeaus, besonders dann nicht, wenn es was mit Job zu tun hat. Und da hatten wir ein paar sehr eindrucksvolle Beispiele. Zum Beispiel Suat Ben-Greda, die ist Vorständin für das Finanzmarktgeschäft der DZ-Bank-Gruppe, eine der einflussreichsten Finanzfrauen im deutschen Finanzplatz, kommt aus dem Investmentbanking. Vor allen Dingen kommt sie aber aus einer Familie mit migrantischen Wurzeln, die hier, ihre Eltern sind wirklich mit buchstäblich überhaupt nichts nach Deutschland gekommen, haben in einer Mini-Wohnung gewohnt. Die Mutter hat die damals spannenderweise Frankfurter Volksbank geputzt. Das heißt, Suats erste Berührung mit der Bankenwelt war, dass sie ihre Mama begleitet hat, wenn die dort die Bank geputzt hat. Sie hat all ihren Verstand, all ihre Passion mitgenommen, ist einen ganz, ganz harten Weg auch durch die Schule gegangen und hat es wirklich komplett an die Spitze geschafft. Und was mich sehr berührt hat, war dieses Wertekonzept, was sie von zu Hause mit vermittelt bekommen hat. Denn ihre Eltern haben sie nie angetrieben zur Höchstleistung. Sie sagt, diese Motivation war intrinsisch in mir. Was ihre Eltern aber mitgegeben haben, war Herzensbildung. Und sie sind nie verbittert bei all den Wirren, die sie erlebt haben, bei all den Hürden, die sie überwinden mussten. Und das trägt sie jetzt auch in die Bankenwelt mit ein. Und das finde ich sehr bewegend. Werteorientiert geht's weiter. Wir haben Anna und René Ruland zu Gast gehabt, die Gründer von MyPoster. Genau genommen ist René der Gründer. Anna, seine Frau, ist erst später ins Unternehmen eingestiegen. Sie hatte einen super Job bei BMW, hat den aufgegeben, um René zu unterstützen, der aus einer einfachen Idee, nämlich ich sag mal, Kunst online zu verkaufen, da gibt es auch eine ganz spannende und witzige Gründergeschichte, ein wirklich großes Unternehmen aufgebaut hat. Und da könnt ihr auch nochmal schauen, wie dieses Thema Werte auf der einen Seite, aber auch Strukturflexibilität, wie die beiden das balancieren. Sie stehen dafür die durchaus unterschiedlichen Pole. Anna ist sehr, sehr strukturiert und hat da echt einen guten Blick drauf, während René eher vielleicht der kreative Geist ist. Und das, muss man sagen, hat natürlich auch seinen Preis. Und die beiden haben zudem, dass sie das Unternehmen aufgebaut und ausgebaut haben, auch noch 4 gemeinsame Kinder, auch noch recht jung. Also von daher die volle Breitseite des Lebens. Und das sind wieder so Podcast-Momente, die lassen sich nicht skripten. Ich war bei den beiden vor Ort in München bei MyPoster und wir hatten das auch im Vorgespräch nicht angesprochen. Und dann erzählte René im Verlauf des Gesprächs, dass er persönlich sehr stark mit Depressionen zu kämpfen hat, schon seit vielen Jahren. Also von daher ist das Thema mentale Gesundheit, kommen wir gleich auch nochmal zu, ein ganz zentrales, worauf sie achten und auch Wert legen, dass das eben bei den Mitarbeitenden auch im Rahmen dessen, was sie als Unternehmen verantworten können, gewährleistet ist. Ja, und wenn wir über Lebenswege reden oder Lebensabschnitte auch, dann hat mich eine Sache sehr gecatcht dieses Jahr. Und das war nämlich das Thema die Lebensmitte. Ja, schon allein biografisch ist das logischerweise ein Thema, was mich anspricht. Und da gibt es eine Frau, die hat ein wunderbares Buch dazu geschrieben, die Mitte des Lebens. Und zwar ist das Barbara Bleich. Sie ist Philosophin. Sie moderiert in der Schweiz die Sternstunde Philosophie. Eine wahnsinnig kluge und tiefsinnige Frau, tatsächlich Philosophin. Also es gibt ja durchaus Menschen, die sich als solche bezeichnen, es aber nie wirklich gelernt haben im Sinne einer Ausbildung. Sie ist also studierte Philosophin und mit tiefen Gedanken unterwegs. Und wie wichtig es ist, dass wir im Leben einen Sinn in dem finden, was wir, sagen wir mal, Arbeit nennen. Ja, das hat sie nochmal ganz gut beschrieben. Und es geht nicht darum, dass wir die Arbeit als etwas verstehen, was dauerhaft uns Freude und Spaß bereitet. Aber den Sinn, den sollten wir schon darin erkennen. Und da hat sie ein sehr, sehr schönes Gleichnis für uns mitgebracht. Ich bringe sie euch nochmal zu Gehör.
Wenn ich in einer Firma irgendein Mini-Detail erledigen muss, über Jahre hinweg, ich sehe das große Ganze aber nie, dann werde ich eher den Eindruck haben, was soll das hier eigentlich? Es gibt ja diese schöne Geschichte, die immer wieder erzählt wird von den 3 Steinmetzen. Die 3 Steinmetze, die vor einer Kathedrale sind und da geht ein Passant vorbei und fragt den einen, was tust du hier? Und der sagt, ich haue Steine. Wenn ich den hier fertig habe, dann ist Feierabend. Und dann fragt er den zweiten, was tust du? Und er sagt, ich haue hier Steine, damit ich mein Brot verdienen kann, um meine Familie zu ernähren. Und der dritte sagt, ich haue Steine, guck mal, ich baue mit an der Kathedrale. Und die Frage ist, was sind das für Gestimmtheiten? Und wer empfindet wohl am meisten Sinn in seiner Tätigkeit? Wahrscheinlich der dritte, der zweite am zweitmeisten und der erste wahrscheinlich am wenigsten. Aber wir müssen es irgendwie schaffen, die Kathedrale sichtbar zu machen für die Arbeitnehmenden. Weil das, glaube ich, enorm wichtig ist, dass man den Eindruck hat, das, was ich hier tue, ist wichtig für die Kathedrale. Und eine Kathedrale ist was Schönes, das ist was Großartiges. Es ist was Langfristiges. Es ist auch etwas, was die Zeit überdauert. Es ist nicht so ein Hype, was man im Jahr nicht mehr braucht und wieder wegwirft.
Und da ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der oft auch, glaube ich, missverstanden wird, wenn es um das Thema Purpose geht, wenn es um das Thema Sinn in der Arbeit geht. Welchen Anteil der Verantwortung trägt ein Unternehmen dafür? Ist das Unternehmen dafür verantwortlich, dass ich meinen Sinn in der Arbeit finde? Natürlich nicht. Also zumindest in großen Teilen nicht. Denn der Sinn wohnt ja nicht in diesem Vorgang, sondern das ist ja den Sinn, den ich dort reingebe. Die Verantwortung liegt bei den Unternehmen oder da könnten wir auch schon wieder sagen, das ist tatsächlich auch eine Leadership-Funktion zu sagen, was ist der Beitrag, das klarzumachen, die Bezüge herzustellen. Und ich glaube, diese Differenzierung sollten wir unbedingt einfach mal ganz, ganz fett unterstreichen. Und deswegen mochte ich dieses kleine Gleichnis ganz, ganz arg gern. Und wir gehen mal rüber, da sind wir schon fast in dem Thema und unser nächstes Kapitel, das ich mal mit Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, mentale Gesundheit, also aus dem Themenfeld überschrieben habe mit die erschöpfte Arbeit, Arbeitsseele und ihre Zaubertricks. Denn die Arbeitsseele ist, glaube ich, können wir sagen, erschöpft. Wir erleben Erschöpfungssymptome, allenthalben Anzahl an psychischen Erkrankungen, an Arbeitsausfällen aufgrund von mentaler Überlastung nimmt dramatisch zu, nicht nur bei den ganz jungen Menschen, was ich ganz besonders schlimm finde, sondern insgesamt sehen wir das. Und wir sehen aber auch, dass wir ganz gut gerüstet sind, eigentlich resilient zu sein. Und da hatten wir auch Caroline Giesemann hier, die über Resilienz wunderbar gesprochen hat, eine sehr beliebte Folge bei euch. Wir hatten Holger Heinze, könnte man fast da noch mit reinbringen mit seiner traumafreien Arbeitswelt, weil natürlich ist das auch wieder ein Gefüge, über das er spricht, das Dramagefüge. Er spricht aber auch, dass wir auch sehr gut mit uns selbst das Dramatreieck spielen können. Wir hatten Sebastian Kernbach hier, der über die Chronotypen gesprochen hat. Und wir hatten Vera hier. Vera Starker. Vera Starker ist, würde ich mal sagen, so ungefähr, spielt so in einer Liga mit Klaus Einschink, was Anzahl der Besuche betrifft oder auch Beliebtheit bei euch. Also Veras Folgen werden regelhaft weggebinged von euch. Und das war jetzt eine besondere Folge. Es war nämlich eine Live-Aufzeichnung bei Brand 1. Da hat sie zusammen mit Katharina Roos aus ihrem Buch vorgelesen, beziehungsweise wir haben über das Buch gesprochen. Mut zur Zuversicht und sie hat so tolle Worte, wie sie Dinge erklären kann. Sie beschäftigt sich jetzt gar nicht so in erster Linie nur mit der psychischen Entwicklung, sondern sie bringt das ja in das Thema oder in den Kontext von Zusammenarbeit, von Organisation. Dadurch, dass sie auch einen hypnosystemischen Hintergrund hat, geht sie natürlich auch immer wieder auf die Ebene der Psychologie und wir hören uns mal einen kleinen O-Ton an, der so ganz gut illustriert, wie Vera drauf ist, auch sprachlich, und warum es einfach nur Freude macht, ihr zuzuhören.
Ich sag mal, wenn der Bus schon verspätet ist und die Leute schlecht drauf sind, dann sind wir von einem verspäteten Bus zum Untergang von Deutschland in 9 Sekunden.
Das geht ganz schnell, ja? Weltuntergang.
Weltuntergang, ja. Und da sind diese Empörungsspiralen, die wir uns auch angeguckt haben. Was passiert da eigentlich im Gehirn, wenn diese Angebote kommen und warum reagieren wir darauf? Was hat das mit Wahrnehmungsverzerrung zu tun? Was hat das mit unseren Spiegelneuronen zu tun? Warum hat unser Gehirn eigentlich mehr Rezeptoren für Negatives? Und das kann man dann auch trainieren. Und ich für meinen Teil möchte handlungsfähig bleiben. Mhm. Und ich bleibe nur handlungsfähig, wenn ich nicht in diesen Modus ständig rein gerate. Und deswegen ist das eigentlich oft so. Auch wenn ich mir Studien angucke zum Klimawandel und diese Themen, dann kommt auch so ein Verzweiflungsangebot. Und dann denke ich, nee, Lampe muss anbleiben.
Lampe muss anbleiben. Das ist so ein typischer Vera-Spruch. Also ganz ehrlich, folgt Vera, lest ihre Bücher. Vor allen Dingen, was ganz besonders ist, das muss ich vielleicht hier noch an der Stelle erwähnen, ist, dass diese Zusammenarbeit mit Katharina Groß, die ja immer für die empirische Basis dessen sorgt, was Vera in die Welt, ich hätte schon fast gesagt, posaunt. Nein, posaunt tut sie nicht. Sie ist eloquent am Start, klug, mit Humor und sehr vielschichtig. Also von daher dringende Empfehlung. Und ich glaube, da können wir an der Stelle jetzt mal ein bisschen fast schon einen Haken dran machen. Aber noch eine, wie soll ich sagen, ein Psycho-Hack für die Psychohygiene etwas möchte ich da lassen. Das Gespräch war deutlich tiefer und komplexer, als dass es vielleicht jetzt über den O-Ton hinaus rüberkommt. Nämlich das Gespräch mit Dr. Eva Schneider, Eva Elisa Schneider, sie ist eine der ganz, ganz großen prominenten Stimmen in Deutschland zum Thema mentale Gesundheit in der Arbeitswelt. Und ich habe sie aber trotzdem, und weil sie das auch selbst sehr gerne, glaube ich, mag und macht auch immer wieder so kleine Handreichungen und Hilfestellungen geben, wie wir denn für unsere eigene Psychohygiene sorgen können, für unsere eigene mentale Gesundheit, für unsere kleinen Zaubertricks und einen mini, mini kleinen, naja, Trick, ihr wisst schon, ist es natürlich nicht, aber einen kleinen Hack, den habe ich mal hier für euch und ich sage nur, Bühne frei für Frissel-Frassel.
Ein großer Tipp von mir ist, dass wir uns alle 30% der Zeit am Tag freihalten sollten für Frissel-Frassel. Was ist jetzt Frissel-Frassel? Frissel-Frassel ist so einfach, ich habe diesen Begriff irgendwie erfunden, das kam mir einfach so in den Sinn. Süß. Weil ich finde, der hat das einfach so gut beschrieben. Das sind all diese Dinge, von denen du morgens noch nicht weißt, dass die abends passiert sein werden, die aber trotzdem über den Tag hinweg einfach passieren. Also Drucker ist kaputt, dann kommt ein spontaner Anruf ein, dann will ein Kind irgendwie nicht so, wie du es willst. Ne? Und einfach all diese kleinen Brände, die irgendwie zwischendrin so auflodern und die man aber im Kalender nicht eingeplant hat. Und das sind ja oft die, die uns dann ins Straucheln bringen. Also wir haben unseren ganz toll perfekten Tagesplan und denken, ja okay, morgens nur so und so wird das laufen und abends sind wir da und denken so, was war denn da jetzt los? Weil einfach zwischendrin Dinge passieren und das ist auch total normal. Aber wenn wir eben diese 30% Pufferzeit nicht haben für Frisselfrassel, für diesen Krimskrams, der einfach passiert, dann gehen wir oft total unzufrieden abends aus dem Tag raus und sind dann so, oh, ich habe das nicht geschafft, ich habe das nicht geschafft, ich habe das nicht geschafft. Ja, weil einfach zwischendrin das Leben passiert ist.
Die 30% halte ich persönlich für relativ viel. Die habe ich mir auch gar nicht so doll gemerkt. Die kam mir jetzt wieder zu Bewusstsein, als ich den O-Ton für euch rausgesucht habe. Aber Frisselfrassel, das begleitet mich seitdem unbedingt. Und ich muss schon sagen, ich sortiere danach und sage, ah, du brauchst ein bisschen Puffer für Frisselfrassel. Ich fand das ein super Hack, von daher. Und wie gesagt, das Gespräch ist viel mehr als nur eine Ansammlung von Hacks. Unbedingt mal reinschauen. Sie hat übrigens auch einen eigenen, sehr erfolgreichen Podcast. Auch da wieder Hörempfehlung. Wir kommen zur nächsten Kategorie, denn und da könnte man schon fast sagen, naja, das ist ein Thema, das ist doch gar keine Kategorie, das war ja fast in jedem Gespräch mit am Start, das stimmt, nämlich KI. Ne? KI hat uns, glaube ich, in jedem Gespräch mal irgendwie kurz mindestens Hallo gesagt. Es gab aber auch eine ganze Kategorie von Gesprächen, ich habe sie mal überzeichnet, mit Data, KI und Nerds. Also da hatten wir die Menschen, die sich wirklich in diese Themen reinhören. Und da hatten wir sehr prominente Gäste hier, unter anderem Pip Klöckner. Da hätte ich jetzt euch am liebsten gleich die ganze Folge geklippt. Das habe ich euch aber mal verschont an der Stelle. Übrigens im Hintergrund hört ihr die weihnachtlichen Glocken, nicht irritieren lassen. Mit ihm habe ich über das Thema Companionship gesprochen und das finde ich insofern bemerkenswert, als er sehr früh schon, wir hatten uns auf der Hinterland of Things gesehen und haben darüber kurz reüssiert und dann auch gesagt, das ist unbedingt mal ein Thema wert, denn mittlerweile spricht das ganze Land von Companionship, inwieweit nutzen wir KI als Kollege, als Sparringpartner wirklich so im Austausch auch. Von daher sehr interessant, was er dazu sagt. Ich habe auch noch einen anderen Gast, den hören wir uns gleich nochmal an. Auf der Data-Seite, also Datenseite, haben wir Daniel Mühlbauer da gehabt, der also Data Dan, so nennt er sich ja auch über unsere unbewussten Biases und wie wir die ein Stück weit auch aushacken können oder ein Stück weit, wie wir die so ein bisschen austricksen können, gesprochen. Er ist ein sehr humorvoller Mensch. Und eine weitere Person oder ein weiteres Gespräch, was ich gerne in die Kategorien auch reinschieben würde, ich hoffe, sie ist damit einverstanden, unter den Nerds stattzufinden. Ich glaube, sie nennt sich selbst doch so. Sie ist ein LinkedIn-Nerd, nämlich Britta Behrens. Und da reden wir auch sehr viel über Algorithmen, aber nicht nur. Denn ihr Credo ist übrigens genau wie Katrin Köhlers Credo, Grüße gehen raus, Katrin, kümmert sich um die digitale Sichtbarkeit und Britta Behrens ist einfach die LinkedIn-Stimme schlechthin. Also sie weiß, den Algorithmus zu deuten und kann da wirklich auch profund was zu sagen. Und das Credo ist Impact statt Impressions. Wir hatten noch so ein paar andere Gäste hier aus dieser Kategorie. Ich würde da auch Nils van Quaakbeke reinsetzen, mit dem wir, der sich auch viel mit KI-Themen auseinandersetzt, der aber auch über Persönlichkeitsprofile gesprochen hat, wie die zu deuten und zu interpretieren sind. Übrigens da ein ziemlich krasser Counterpart oder Gegenpart ist, und ich kann man sagen, zu Marco Nink von Gallup, also durchaus auch ein bisschen kritisch auf das Thema schaut. Hört euch das mal unbedingt an. So, wen haben wir als O-Ton? Als O-Ton habe ich mal Christoph Magnussen. Warum? Weil Christoph macht sich sehr verdient, finde ich, in den sozialen Medien, insbesondere auf YouTube, mit seinen Erklärvideos. Er ist jetzt wieder anders als Pip Klöckner, der ja wirklich auch aus dem Investment kommt und da auch auf einer Tech-Ebene total in dem Thema drin steckt. Und Christoph Magnussen, ich finde, er hat vor allen Dingen eine didaktische Hochbegabung. Also er kann unheimlich gut erklären und die Zusammenhänge sehr, sehr präzise und dennoch sehr anschaulich und einfach erklären. Und das ist auch wichtig in seinem Unternehmen Blackboard, denn die machen ja auch KI-Training in dem Sinne oder bieten auch Beratung an für Menschen, für Organisationen, die sich da besser aufstellen wollen. Und also das, was er da so raushaut an Erklärvideos, finde ich schon einfach große Klasse. Und ich habe ihn einfach gefragt, auch Stichwort auch Companionship, werden wir denn zu besseren Kollegen, wenn wir viel KI nutzen oder schlechteren? Was macht das mit unserer Arbeitskultur? Und da hören wir uns mal an, was er dazu sagt.
Wenn du kein Korrektiv hast und die Basics nicht verstehst, dann macht es dich dümmer, fauler, schlechter, durchschnittlicher zum schlechten Kollegen, hart gesagt. Kannst du die Grundlagen, also kannst du mit deinem Tool umgehen und beherrschst du das, verstehst du das, die Feinheiten und so weiter, dann macht es dich einfach zu einem Kollegen, zu einer Kollegin, die deutlich besser, durchdachter, versierter, schneller und so weiter ist. Und das erlebe ich im Alltag auch. Also Leute, die halt eben diese Grundlagen haben, die macht das so gut. Also wirklich, du siehst einen riesen Spread an Leuten, die Pro-User, Advanced-User, Elite-User, wie auch immer sind. Und welchen, die es einfach nur benutzen und sagen, hey, ChatGPT, mach mal. Und mit der völlig falschen Haltung rangehen und das auch nicht gegenkorrigieren. Darin sehe ich eine Gefahr. Also aus dem beziehungsmäßig aus dem Auseinanderdriften zwischen so einem Technokraten-Elitetum. Mhm. Es gibt ja auch eine wirtschaftliche und politische Elite, die eine Verantwortung trägt und die zu häufig nicht übernimmt. Und Leuten, die sagen, jo, lass die anderen mal machen.
Und da kommen wir auf eine ganz vielleicht auf den ersten Blick abwegige Verbindungslinie zum nächsten Kapitel. Weil was er sagt, Christoph, ist ja auch, dass es sich viele Menschen einfach nur den Komfort nutzen, den KI bietet oder möglicherweise bietet. Und das ist ein gefährlicher Pfad, auf den wir uns da begeben. Also würde ich mir was anhören wollen aus dieser Kategorie, ich würde sagen, am liebsten alle, unbedingt aber Christoph Magnussen, Pip Klöckner, Britta, müsst ihr euch anhören. Ich wundere mich manchmal, mal abgesehen von vielleicht jetzt Pip, der ja sowieso schon eine riesen Followerschaft mitbringt, dass die Folgen, wo irgendwas mit Data drin steht, gar nicht so wahnsinnig gern gehört werden von euch. Vielleicht gibt es da noch so diese irrige Vorstellung von, ach, das ist trocken. Und ich gucke jetzt mal gerade zu dieser Folge Data Dan. Also trocken ist da mal gar nichts, ja. Und es ist unterhaltsam, es ist wichtig, es ist relevant. Data Literacy ist ein Future Skill, also ist eine Zukunftskompetenz, die wir uns alle schleunigst draufpacken sollten. Also von daher, wenn ich mir was wünschen darf von euch, dann greift da auch mal ein bisschen beherzt dazu. Ne? Sind wir beim nächsten Thema, das ist das vorletzte Kapitel, nämlich das Thema Entrepreneurship, Unternehmertum, die ganzen Stories rund um Gründung, und die haben auch relativ viel Raum eingenommen. Ich habe hier sogar eine eigene Kategorie auch unterjährig eingeführt, die Story, die Good Work Story, gern auch mal sonntags veröffentlicht. Und ich hatte da ganz, ganz viele spannende Geschichten hier von Menschen, die was gegründet haben, die Unternehmen aufgebaut haben oder die sich in diesem Kontext bewegen. Sie selbst ist auch Gründerin, sie arbeitet aber vor allen Dingen sehr intensiv mit Startup-Gründern. Und das ist Dorothea von Wiechernick, und die spricht von unsichtbaren Skalierungsgrenzen von Gründern und von dieser unsichtbaren Glasdecke. Und das hat was damit zu tun mit vielleicht so einer der beiden Punkte, die ich mal vor allen Dingen aus diesem ganzen großen Themenkomplex rausgreifen will, nämlich dass Startups, Gründungen, ja, kann man nochmal das eine jetzt spitzfindig voneinander differenzieren, das ist aber, glaube ich, jetzt gar nicht das Wesentliche, dass sie oft natürlich um die Persönlichkeit, die Person des Gründers drumherum gestrickt sind. Das ist erstmal, liegt in Natur der Sache, hat natürlich die Verstrickung, die potenzielle, dass das Ego übernimmt. Und das Ego ist, so sagt es auch Max Wittrock, der Gründer von MyMüsli und von Zero Labs, also ein serieller Gründer, sehr erfolgreich, das ist ein Erfolgsverhinderer. Wenn das Ego zu groß wird, habe ich Skalierungsgrenzen, habe ich ein Problem, wirklich gute Menschen mit auf die Reise zu nehmen. Ich denke immer aus so einer Ego-Logik raus. Und das ist schon was, was wir nicht selten sehen im Umfeld von Gründung. Ein Gegenbeispiel dazu wäre jetzt Bonita Grupp, die ja jetzt auch kein Startup leitet, sondern in der Familientradition das Unternehmen übernommen hat. Da kann man schon fast sagen, ist fast wie so ein Kontinuum. Und was dann bemerkenswert war an diesem Gespräch, das Gespräch fand wenige Tage oder Wochen vor dem tragischen Zwischenfall in der Familie statt. Also ihr Vater hatte ja, und das ist öffentlich, versucht sich das Leben zu nehmen, und auch vor dem Hintergrund, dass er sich nicht mehr gebraucht gefühlt hat. Also Und ich habe dann, nachdem ich das gelesen habe, ihr könnt euch vorstellen, das hat mich dann nochmal ganz anders angegangen, auch nochmal mir diese Folge mit einem ganz anderen Ohr gehört. Wie sorgsam sie auch in dem Gespräch betont hat immer wieder, wie wichtig das ist und die Lebensleistung. Man muss natürlich bei solchen, gerade bei solchen fast schon Familienporträts auch immer sich überlegen, dass da sind ganz viele politische Komponenten mit drin. Und natürlich wird sie vor dem Mikrofon oder auch danach nicht irgendwas preisgeben, was sie nicht preisgeben möchte. Aber hört nochmal rein. Ich finde, man hört so eine Gestimmtheit, dass sie sehr darum bemüht ist, zu betonen, wie wichtig er war und wie groß seine Lebensleistung ist. Ja, das vielleicht nochmal an der Stelle. Ein zweites, was ich im Kontext von Gründung sehr spannend finde, und da kommt jetzt die Verbindung zu eben dem, was ich eben sagte, bei KI ist diese Begeisterung für den Discomfort. Also im Amerikanischen heißt es auch Enjoy the Beauty of Discomfort. Da hatten wir Lilly Radu, die Gründerin von V Collective, ist ein Lifestyle-Produkt, die das sehr, sehr groß aufgezogen hat. Idee für eine ganz leichte Business-Tasche, die hat sie dann ausgebaut. Mittlerweile haben sie eine Riesenkollektion, sind nach USA gegangen. Also eine unglaubliche Success-Story. Und es war wahrscheinlich die Folge, die am meisten Kritik bei euch provoziert hat. Also da wart ihr ehrlicherweise ganz schön streng mit Lilly und vielleicht auch mit mir, keine Ahnung, weil sie sehr viel gedenglischt hat, sehr viel englische Begriffe und auch diese amerikanische, ich sage jetzt auch wieder ein englisches Wort, Hustle Culture, fällt mir gar nicht so gut, das ist so ein gutes Wort im Deutschen an, man könnte es einfach übersetzen mit dieser Getriebensein. Und ich würde euch jetzt gerne einladen, mal diesen kritischen Filter ein bisschen zur Seite zu schieben und euch nur die Geschichte anzuhören und die Dynamik dahinter. Weil sie sagt an einer Stelle, und das ist bei mir super hängen geblieben, und das möchte ich einfach hier nochmal mit Doppelpunkt, Ausrufezeichen, unten und oben und Ausrufezeichen versehen. Sie sagt dann nämlich an einer Stelle, I don't take no for an answer. Also egal wie hart die Widerstände sind, egal wie oft mir die Tür an den Kopf geknallt wird, ich gehe diesen Weg des Diskomforts, und das ist schon auch ein absolut roter Faden zwischen denjenigen, die erfolgreich gründen und auch ein Unternehmen aufbauen. Also Bequemlichkeit ist sicherlich nicht der Modus des Unternehmers. Und mit dem Begriff Unternehmer hat er ein bisschen ein Problem, hat er gerungen. Als ich ihn gefragt habe, bist du Gründer oder Unternehmer, hat er mich erstmal angeguckt und sagte, ja, Unternehmer, das sind doch immer die Mörder sind beim Tatort. Und er eierte so ein bisschen rum, dabei ist er wirklich einer der Vorzeigeunternehmer schlechthin. Er selbst spricht jede Woche mit ganz großen Unternehmern, grillt sie auch regelrecht, befragt sie zu ihren Umsätzen. Ja, ihr ahnt es wahrscheinlich, Philipp Westermeier. Und das war auch natürlich ein Wunschgast und so. Und für mich so ein ikonografischer Moment, da in dieser Box zu sitzen von OMR und ihn mal zu fragen, wie sieht es denn bei dir aus beim Unternehmertum? Und da kommen wir wieder zurück zu diesem Ego-Thema. Da stellt er sich schon Fragen. Also er hat sich da schon die Frage auch gestellt, muss es immer ich sein? Oder habe ich das Unternehmen schon hinreichend von mir weg dezentral aufgebaut, dass eine Unternehmensnachfolge oder Weiterführung auch anders vorstellbar wäre? Also ich will hier keine Gerüchte streuen, da ist nichts im Orbit. Nur hört mal rein, was er sagt.
Ich bin froh, dass es bislang so geklappt hat. Ich würde jetzt ungern irgendwie die Firma verlassen. Und wahrscheinlich gäbe es aber in der Tat, muss man auch sagen, das denke ich manchmal, für bestimmte Tätigkeiten hier jetzt auch bessere. Es ist bei mir einfach so, ich mache ja auch selber Podcast, bin auch ein bisschen so Creator. Die Frage ist dann, kann man Creator und auch noch Unternehmer gleichzeitig eigentlich sein?
Das auch,
also, ja. Das ist das, was ich mich häufiger frage. Und müsste man nicht eigentlich für das Thema hier Geschäftsführer dieser Firma mir anderen nehmen und ich muss mich voll auf den inhaltlichen Kram konzentrieren. Kann man fragen. Ne?
Das fand ich interessant. Er hat dann auch noch gesagt, ja, manchmal wünscht er sich auch noch mal so ein weißes Blatt. Also spannend. Ja? Also spannend, was daraus noch entstehen wird, ob wir da was hören. Also wie gesagt, das ist jetzt hier keine Stelle, wo wir irgendwelche Gerüchte streuen wollen, sondern nur wie er sich auch reflektiert und selbstkritisch hinterfragt. Und das fand ich eine sehr, sehr, sehr schöne Begegnung mit ihm. wir haben es fast geschafft. Wir sind bei der letzten Kategorie und vielleicht auch sowas wie die Kernkategorie oder die Kernfrage, nämlich die ewige Gretchenfrage in der Organisationsentwicklung oder Organisationsaufbau. Was ist denn im Fokus? Der Mensch oder das System? Ja, müssen wir am Mensch rumschrauben? Ja, ihr wisst schon, dieses ganze Thema Mindset. Oder müssen wir das System hinreichend klug entwickeln? Dann gibt es natürlich die Abteilung Luhmann. Und da gibt es auch ganz viele Missverständnisse. Wir haben da eine ganze Reihe von Menschen, die was zum Thema Organisationsentwicklung gesagt haben dieses Jahr. Also rein in einem fast schon Storytelling-Format hatten wir Katrin Hirseland hier, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Co-Präsidentin oder Vizepräsidentin leitet und die ihren unfassbaren Wachstumskurs von 2 auf 10.000 Mitarbeitern im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 ausgebaut haben. Sie hat da sehr, sehr stark beschrieben, wie sie da diese dezentralen Strukturen teilweise in wenigen Wochen in einem unglaublichen Tempo da herstellen mussten. Also von daher auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Wir hatten dann als den New Work-Vertreter schlechthin Philipp Siefer hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch eine witzige Geschichte. Ich hatte Philipp Siefer im Interview bei Hotel Matze gesehen. Also er ist ja, da würde ich sagen, alle 6, 8 Wochen spätestens mal zu Gast. Die beiden sind echte Buddies. Und dann hat er davon berichtet, wie ihn das getriggert hat, er als Gründer von Einhorn, als ein Unternehmen, was für New Work steht, im Kern des Wortes, also nicht im Sinne von Tischkicker, sondern von selbstbestimmten Arbeiten, von sinnorientiertem Arbeiten, von Reflexion, von Bezogenheit aufeinander, wie kaum ein anderes in Deutschland. Und dass er sagt, und in diesem Umfeld kommen meine Mitarbeitenden und sagen, Chef, wir wollen einen Betriebsrat gründen. Und das hat ihn persönlich verletzt. Und das war für mich eine Initialzündung zu sagen, ich möchte unbedingt mit ihm sprechen. Und da sind noch ein paar Fragen offen geblieben. Und ja, die Frage, die da im Raum stand, war, haben wir es übertrieben mit New Work? Haben wir zu viel Stuhlkreis gemacht? Ich spoiler nicht, ihr hört euch die Folge an. Jo Seibert, Katja Weingärtner von Seibert Group, auch ein sehr agiles Unternehmen, also so mit die Pioniere in Deutschland, haben auch genau in diese Kerbe reingehauen, nochmal aus einer anderen Perspektive. Da ging es nämlich um die Frage, kann man auch Strategiekonzepte partizipativ gestalten oder Strategieprozesse, und haben die auch, ich sag mal so, ordentlich einen zwischen die Augen bekommen im Unternehmen und haben das auch sehr schonungslos hier geteilt. Wir hatten Oliver Sowa und Wolf Lotter, auch Wolf Lotter, gern gesehener Gast, ein echter, lieber Freund von mir mittlerweile, und ich schätze ihn in seiner Eloquenz wie kaum einen zweiten. Also Wahnsinn, was er in der Lage ist, verbal von sich zu geben. Sie haben über Transformation sowohl praktisch als auch theoretisch gesprochen, wie wir da Organisationen aufstellen müssen. Und ganz viele könnte ich nennen, ein ganz prominenter noch vielleicht an der Stelle ist Thorsten Groth mit Paradoxien der Arbeitskultur. Und dann hatte ich eine Folge, die habt ihr euch mehr oder weniger so gewünscht. Und manchmal bin ich ja Wunscherfüllerin und versuche das ja auch möglich zu machen. Und das waren Judith Muster und Stefan Kühl. Einige geschrieben, das wäre doch mal cool, die beiden zugleich bei dir. Und vielleicht kriegen wir das jetzt ja mal so ein bisschen auf den Punkt mit dem Thema. Was hat es denn mit dem Mensch oder Organisation auf sich? Warum stehen die Systemtheoretiker immer so unter diesem Verdacht? Und warum wird das immer Luhmann in die Schuhe geschoben, dass der Mensch ja überhaupt keine Rolle spielt? Es gibt da dieses Bild des Mischpuls der Organisation, was Metaplan entwickelt hat, mitentwickelt hat. Schaut euch das mal bitte um, oder zumindest stark damit arbeitet, sagen wir so, nicht entwickelt. Das würde jetzt hier zu weit führen, das ganze Mischpult zu erklären. Das tut in Ansätzen der Stefan Kühl in dem O-Ton, den ich euch gleich jetzt nochmal präsentieren werde. Aber hört euch unbedingt mal die Folge an. Wichtig ist nur, was bleibt denn am Ende übrig mit dem Mensch? Ja?
Und dann gibt es eine Innovation, die ich extrem ergiebig finde. Es gibt ja immer so dieses Klischee für den Menschen oder die Person hat die Systemtheorie keinen Blick. Das ist in Bezug auf Organisationssoziologie komplett falsch. Und zwar deswegen, weil Luhmann vorgeschlagen hat, Personal als weiteren Strukturtypus mit dazuzunehmen, weil Personen unterschiedlich entscheiden. Also in dem Moment, wo ich als Juristin sozialisiert worden bin, treffe ich andere Entscheidungen, als wenn ich als Soziologe oder Soziologin entscheide. Es macht einen Unterschied, ob ich jetzt seit 30 Jahren in einer Organisation bin oder ob ich von außen in eine Organisation reingenommen werde. Und je weiter hoch ich in der Organisation komme, an die Spitze rankomme, desto wichtiger sind solche persönlichen Entscheidungsstile, die sich da auswirken. Und das ist so ein Modell, mit dem wir arbeiten, wo wir sagen, das sind so drei Typen, die sich dann jeweils in der Schauseite auf der formalen Ebene und auch auf der informalen Ebene äußern.
Also, ganz kurz angerissen, das Mischpult der Organisation, aber die Frage, natürlich spielt der Mensch eine Rolle, auch für die Organisationssoziologen und Systemtheoretiker. Ich pack's mal in ein Wort, was ich ganz oft in Vorträgen auch sage. Ja, lieber mit Menschen am System arbeiten, als mit System am Menschen. Ja? Mein kleiner Senf an der Stelle dazu. Das war's, liebe Leute. Das waren die Kategorien, die ich mal mit euch beleuchten wollte. Für diejenigen, die nochmal zurückschauen wollten, vielleicht nochmal ein Gefühl von, das kennt ihr ja auch so, dass man bei so Jahresrückblicken denkt, ah, stimmt, genau, da war doch das. Nochmal so ein netter Reminder. Und für diejenigen, die relativ neu sind, vielleicht auch nochmal so eine ganz gute Einsortierung und grobe Kategorisierung, die ich mich ja sonst ziemlich drücke, weil ich gar nicht so sehr der Fan bin von allzu viel kategorischem Denken. Es gibt eine andere Kategorie, zu der kommen wir jetzt vielleicht nochmal, und das sind die nackten Zahlen. Also es gibt ja sowas wie auch eine Analytics hinter Good Work, wie bei jedem Podcast, die mir sagt, was waren denn jetzt nun mal die Folgen, die euch offenkundig am meisten interessiert haben, zumindest mal die am meisten runtergeladen wurden. Was ich natürlich nicht weiß ist, liegt es daran, dass wir dann in dem einen oder anderen Fall einen besonders coolen Titel hinbekommen haben? Liegt es an dem Gast? Liegt es an dem Thema? Das können wir natürlich nicht sehen. Wir können nur die nackten Zahlen sehen und die sprechen eine Sprache. Und da würde ich euch jetzt gerne mal die Top 10 im Jahr 2025 vorstellen. Also Platz 10. Ist der Gallup Engagement Index. Ist Dienst nach Vorschrift das neue Normal mit Marco Nink. Das war auf Platz 10, also ist in die Top 10 gerutscht und das fand ich total cool, auch wenn es ein, sagen wir mal, schon auch wieder datensortiertes, orientiertes Gespräch war, aber ehrlicherweise kein bisschen trocken, fand ich, und hört euch das an, denn immerhin, die Studie wird so viel zitiert wie kaum eine andere. Platz 9, das hat mich wirklich gefreut. Der liebe Michel mit seinem bockigen Team. Ja, Funktion, Wirkung und Grenzen von Teamentwicklung. Was ist denn, wenn das Team gar keinen Bock hat, sich zu entwickeln? Platz 9. Also ein echter Überraschungs-Senkrechtstarter, wenn man so will. Dann hatten wir Britta hier, Britta Behrens, auch ein Abteilung Nerd. Impact und Impression auf Platz 8. Und ich glaube, da ist sie auch auf jeden Fall verdient. Sie wird ja in 2026 bestimmt wieder auf der OMR-Bühne ihre Erkenntnisse kundtun. Also von daher wunderbar. Platz 7, und da muss ich jetzt wirklich einen Trommelwirbel machen, denn das war mein emotional persönliches, ganz privat Jule-Moment. Wenn ihr wirklich mal erleben wollt, wie ich bin, wenn ich starstruck bin, wenn ich vielleicht gar nicht so ein tolles Gespräch führe, aber einfach trotzdem grinse von einem Ohr bis zum anderen, dann hört euch diese Folge an, die Jubiläumsfolge mit meinem Trommelwirbel Micky Beisenherz. Keine Ahnung warum, aber ich bin einfach professionell verknallt in ihn. Also wirklich professionell, ihr wisst schon. Ich höre jede Folge Apokalypse und Filterkaffee. Ich mag es einfach, wie er mit viel Humor und trotzdem auch mit schnellem politischen Hin- und Herschalten Gedanken, die er wahnsinnig eloquent miteinander verknüpft, wie er das hinkriegt, wie er moderiert, wie er in Tausendswasser ist in medialer. Und von daher, das war ein sehr, sehr besonderer Moment und ich habe Hölle alles in Bewegung gesetzt, um diesen Kerl hier bei Good Work zu haben. Es hat geklappt. Bleibt jetzt so ein bisschen so ein Loch. Was ist denn so die nächste richtig große Nuss, an der ich knacke? Aber da kommen wir auch noch gleich zu. Haben wir es mit New Work übertrieben? Platz 6 mit Philipp Siefer. Das hat mich auch weder überrascht noch gewundert noch sonst was, sondern das war genau, was ich mir dachte, dass die Folge auch gut ankommt. Genauso wie Barbara Bleich, die auf Platz 5 ist mit ihrem, was heißt, gute Arbeit in der Lebensmitte. Psychologie der Macht auf Platz 4, der Live-Podcast mit Carsten Schermerli. Ganz, ganz tolle Folge. Und Platz 3 ist... Tada! Klaus Eidenschink. Klaus Eidenschink mit der Folge, das muss man dazu sagen, weil er schon so oft da war, Psychodynamiken des Systems in der Krise. Und da muss man vielleicht noch Folgendes zu anmerken, nämlich, dass die Zahlen ja ein bisschen unscharf sind. Denn das Gespräch ist noch gar nicht so alt. Das heißt, es hat natürlich auch quasi unfairerweise nicht so viele Chancen gehabt, schon so viele Downloads auf sich zu versammeln, wie die anderen Gespräche, die vielleicht Anfang des Jahres stattfanden. Also von daher mal gespannt, wenn wir zurückgucken. Es hat in den ersten Wochen schon sehr, sehr gut performt. Platz 2, auch den haben wir heute schon gehört, Professor Aladin Elmar Falani. Ich sag mal, in Sachen Feedback ist er wahrscheinlich Spitzenreiter. Also auch gerade so, was so auf dem LinkedIn-Post passiert ist, das war unglaublich. Und ich hoffe und denke, dass er auch nochmal kommen wird. Platz 1 dürft ihr jetzt mal raten. Ich lasse mal eine kleine Pause. Ihr habt es richtig geraten. Es ist Maja Göpel, Werte als Kompass für echte Transformation. Diese Folge ist nicht nur ein bisschen auf Platz 1, sondern das ist class of its own. Also das ist wirklich nochmal eine andere Liga. Das hat euch offensichtlich so fasziniert und deswegen habe ich nachgedacht. Da sind wir ja sozusagen schon moderativ beim nächsten Thema, nämlich beim Geschenk. Mein Geschenk an euch, weil Weihnachten ist, weil ich einfach finde, dass es an der Zeit ist, weil ich nachgedacht habe über das, was ihr mir immer wieder zurückspiegelt. Ich kriege ja relativ viel Post, was mich total freut, über info@goodwork-salon.de. Also hier ist es auch schon mal, falls ihr was loswerden wollt, über die Plattform. Und zwar schreiben Menschen, dass sie mitschreiben, dass sie sich Folgen mehrfach anhören. Und dann dachte ich, naja, das können wir doch eigentlich auch nutzen. Warum bieten wir sowas nicht regelhaft an? Und das war für mich sowas wie die Initialzündung, das gedanklich vorzubereiten, was ab nächsten Jahr stattfinden wird, nämlich das Good Work Kollektiv. Da werden jetzt immer mehr Informationen troppen zu diesem Good Work Kollektiv, was das ist. Ja, vielleicht nur so viel. Die gute Nachricht für euch bleibt erstmal, wenn ihr nur den Podcast hören wollt, alles beim Alten. Jede Woche eine Folge, immer donnerstags, immer kostenfrei. Also gar kein Thema. Das bleibt. Das Kollektiv ist on top. Der nächste Schritt, ihr rückt näher ran an die Menschen von Good Work, näher vielleicht auch an mich, könnt mir mal den Marsch blasen, wenn ihr das Bedürfnis dazu habt. Wir gehen regelhaft in den Austausch und damit ihr schon mal so seht, was man alles aus einem Gespräch noch so rausziehen kann, habe ich ein Geschenk für euch zu Weihnachten. Ihr findet einen Link in den Shownotes. Wenn ihr dort drauf geht, müsst ihr nur eure E-Mail-Adresse hinterlassen und dann bekommt ihr ein, ich sag wie es ist, das ist ein richtiges Good Work Buch zur Folge mit Maja. Was ist da drin? Eine Zusammenfassung, knackige Zitate, es sind drin Coaching, Reflexionsfragen für euch selbst, für euer Team, Anwendungsfelder, wo wären, in welchem Kontext wären diese Dinge relevant, was sind vielleicht auch Blindspots, die wir nicht besprochen haben und so weiter und so fort. Raum für eigene Gedanken, also wirklich ein richtig profundes White Paper, schon eher ein kleines Buch zu der Folge, ladet euch das unbedingt runter. Und gleichzeitig bleibt ihr dann auch ein bisschen informiert, was sich tut rund um das Good Work Kollektiv. Von daher mein Geschenk an euch, weil ich wirklich finde, das ist jetzt mal unbedingt an der Zeit, die Dinge auch tiefer zu legen und nicht nur einfach bei dem Auditiven in die Welt blasen. Denn es ist ein tolles Medium-Podcast, aber manchmal auch ein bisschen flüchtig. Ja, es war ein erfolgreiches Jahr für mich bei Good Work und wie das so ist mit dem Erfolg, ist vieles erfolgt, aber manches auch nicht. Es ist auch manches nicht gelungen. Es sind auch Dinge in die Hose gegangen. Es sind auch Gespräche vielleicht nicht so gut gelaufen. Es sind auch vielleicht kleine Träume geplatzt. Also ich fange mal mit einem kleinen Traum an. Ich habe seit ganz, ganz langer Zeit den Traum, Martin Rütter mal zu uns zu bekommen. Nicht nur, weil ich Hundemama bin, sondern weil ich glaube, dass wir von der hündischen Kommunikation ganz viel lernen können. Ich finde ihn einen coolen Typ, ich finde, er erklärt gut, ich finde, er ist humorvoll. Ich hätte ihn sehr gern gehabt und es sah auch so aus, als ob er zusagt. Und dann kam die Absage. Und da bleiben wir mal bei dem, was Lilly Radu von We Collective gesagt hat. I don't take no for an answer. Also lieber Martin Rütter, wenn du das hören solltest oder jemand von euch, ich gebe so schnell nicht auf. Also da muss mir jemand schon gut und klar machen, Am besten verzieh die Schule, das wird nie mehr was. Ich bleibe hartnäckig dran. Ansonsten, ja, das hat nicht funktioniert. Genauso hat nicht funktioniert bisher. Ich hätte sehr gerne Christoph Maria Herbst hier gehabt. Ich finde Stromberg, wenn er nicht über Arbeitskultur redet, wer denn dann, oder? Also an der Stelle auch, wenn ihr Ideen habt, wie das klappen könnte, immer her damit. Ja. Nicht nur die großen Namen hat nicht funktioniert, auch ein Gespräch hat nicht funktioniert, das ich übrigens an der Stelle auch euch nochmal ins Herz legen will, nämlich mit Dagmar Walker zum Thema Trennungsmanagement. Das war wirklich eine Essentials-Folge. Ja, was ist passiert? Wir hatten ein tolles Gespräch, wirklich toll, alles hat gepasst, wunderbar, nur die Frau Jankowski hat vergessen, das Knöpfchen zu drücken. Also, eine Stunde umsonst gesprochen, sie war so wahnsinnig lieb und hat gesagt, komm, wir reden dann einfach nochmal. Ja. Mir ist mein Ankerkunde, Werbekunde abhanden gekommen. Also es gibt eine Kooperation, die nicht in die Verlängerung geht. Das ist für euch wahrscheinlich so zum Glück. Unter Umständen für mich ist das natürlich, oder für Goodwork ist das tatsächlich schwierig, denn natürlich brauchen wir auch eine gewisse Geschäftsgrundlage, denn ihr könnt euch vorstellen, das Ganze hier, das mache ich nicht mal einfach so nebenbei, sondern das ist ein richtiger Job. Ja? Also ich sag mal, die ganze Arbeit, die hier reinfließt, die nimmt ungefähr so, ich würde mal sagen, rund 60-70% mittlerweile schon fast meiner gesamten Arbeitszeit ein. Und um das möglich zu machen überhaupt, brauchen wir sowas wie Kooperationspartner. Und das ist dann schon echt ein herber Rückschlag, wenn dann wenn etwas nicht mehr funktioniert oder es einfach nicht weitergeht, muss man gar nicht groß Geheimniskrämerei betreiben. Das ist, gehört zum Geschäft dazu. Aber das ist natürlich nicht einfach. Von daher, also auch hier, the good, the bad, the ugly, auch hier gab es Dinge, die nicht funktioniert haben. Es gab Gespräche, die liefen extrem gut und ich glaube, man hört das auch. Es gab Gespräche, die waren okayisch, ja, also das waren gute Gespräche, aber nicht so dieser Special-Podcast-Moment. Und ich hatte diesen einen Special, mehrere, aber einen möchte ich jetzt nochmal rausgreifen, das war mit Nicole Kopp und da kam dann auch durchaus ein kritisches Feedback so, das wäre zu viel gewesen, zu viel, hahaha, hihihi, das wäre ja kein Telefongespräch, hat mich auch nochmal ins Nachdenken gebracht. Ja, ich meine, ich fordere ja regelrecht heraus zum Feedback und von daher kritisches Feedback immer her damit. Ich habe da nochmal so drüber nachgedacht und dachte, ist das denn wirklich so oder ist das vielleicht eine Einzelmeinung? Auch da gibt es immer mal wieder kritische Dinge. Wenn ihr etwas zu meckern habt, von daher war ich sehr froh, das war in dem Fall ein persönliches Feedback, das ist dann total okay. Macht's bitte so. Das, was euch nicht passt, schreibt's mir. Schreibt so präzise, wie es geht, damit ich auch wirklich etwas in eurem Sinne ändern kann. Wenn es euch gut gefällt, dann hinterlasst einen Kommentar, eine Rezension. Am besten bei Apple kann man eine richtige Rezension schreiben. Bei Spotify kann man nur Fragen oder Kommentare zu einzelnen Folgen bewerten. Ich glaube nicht, was das für einen Unterschied macht. Ja, es geht also hier nicht, ihr wisst schon, um irgendwie nur Feedback-Junkie und Eitelkeit, sondern wir wollen ja, dass die Botschaft nach draußen getragen wird. Das ist die Grundlage dafür, dass es den Podcast so weitergibt. Und von daher eine herzliche Einladung an euch. Und seid nicht genervt, wenn zwischendurch mal eine Werbung ist. Das gehört einfach mit dazu. Wir sind am Ende angekommen. Es gibt vielleicht einen Mini-Ausblick. Es gab dieses Jahr einige Live-Podcasts, das wird es auch nächstes Jahr wieder geben. Ich werde wieder auf Tour sein, ein paar sind schon fest ausgemacht. Auch große Namen sind schon im Aufgalopp, möchte ich sagen. Ein paar sind sogar schon im Kasten. Und also ich bin mir ganz sicher, ihr werdet nicht gelangweilt an der Stelle, wenn euch das Themen-Sujet gefällt. Ich versuche auch noch ein bisschen stärker mit diesen Kategorien zu arbeiten. Ihr wisst, ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist nicht so ganz mein Originalmodus, aber ich glaube, zum Sortieren hilft das. Und dieses Thema Essentials und Story, also Essentials sind die Folgen, die schon fast so ein bisschen Charakter haben von einem Seminar. Und die Stories, wo halt der Fokus sehr stark auf Story liegt, diese Kategorisierung, die nehme ich auf jeden Fall weiter vor. Und alles Weitere zum Thema auch kollektiv unbedingt mal reinschauen. Schaut auf den Link, holt euch das Gespräch von der lieben Maya Göpel, beziehungsweise das Papier dazu. Das werdet ihr alles erfahren. Also, es wird Live-Podcasts geben, es wird große Namen, kleine Namen, große Geschichten, kleine Geschichten, ganz viel zum Lernen geben. Ein bisschen versuche ich, mehr Struktur reinzubringen, aber nur so ein bisschen. Ganz verbiegen kann und möchte ich mich ja auch nicht. Und eine kleine Sache ist noch aufzuräumen. Ich hatte es eben schon mal angedeutet, die Zahlen sind ja nur so halb genau, denn wie gesagt, es gibt ja Folgen, die sind erst sehr spät erschienen, die haben ja noch gar nicht die Chance gehabt, hier Abertausende von Downloads zu produzieren. Und eine vielleicht sogar, ne, auf gewisse Weise ist es wirklich die Folge des Jahres für mich, einmal weil es die Jubiläumsfolge war und dann, weil es wirklich eine Folge war, die mich so überrascht hat, denn ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so viele kluge Dinge hintereinander, also um Gottes Willen, ich habe schon damit gerechnet, dass er kluge Dinge sagt, aber so in solcher Taktung, in solcher Präzision raushaut, wie es passiert ist. Ich spreche von Tristan Hawks. Er hat die 300 gekrönt und die Frage war, wie geht's der Zukunft? Und in diesem Sinne, die würde ich jetzt gerne nochmal euch vorstellen und dann haben wir es für heute, weil Weihnachten ist, dann auch geschafft. Mich, wie geht's in der Zukunft, Tristan? Du bist doch Zukunftsforscher. Leg sie uns mal auf den Tisch des Hauses. Packen wir mal das Stethoskop aus. Wie geht's dir denn? So Herz, Nieren, Magen?
Ich würde sagen, nicht gut, beziehungsweise Diagnose ist mittlerweile unmöglich geworden, weil sich die Zukunft irgendwie hinter so einen Nebel zurückgezogen hat. Also was ich schon wahrnehme, gerade weil ich ja auch zu einem gewissen Grad für, ich habe das mal so genannt, wütenden Optimismus stehe, aber da ist ja noch das Wort Optimismus drin, dass das den Leuten momentan sehr schwer fällt. Ja, also es gibt da so einen ganz schlauen Sager, die Leute sind gefühlt gefangen zwischen dem Ende des Monats und dem Ende der Welt. Und deswegen höre ich auch großteils Argumente dafür, dass die Zukunft auch eigentlich in der Vergangenheit liegen soll. Ja, das ist immer gerade im Diskurs rund um die Arbeitswelt, muss ich dir nicht sagen, dass irgendwie es jetzt so Sehnsüchte in eine frühere Zeit gibt, die natürlich Blödsinn sind, aber auch irgendwie nachvollziehbar, weil die Zukunft eben so unerreichbar wirkt, dass man sich dann lieber dahin zurückflüchtet an etwas, das man kennt. Und das ist, glaube ich, mal mein ärztlicher Befund der Lage. Meistens wollen die Leute ja Prognosen, die interessieren heutzutage eigentlich ehrlicherweise niemanden, weil
Stopp, Christian, das sagst du so einfach, Prognose. Ich habe das Gefühl, die Leute wollen alle Prognosen. Also ist es klar, dass die schwer zu stellen sind, aber der Wunsch ist doch
noch. Die Leute wollen Propheten, nicht Prognosen, weil Menschen können mit Prognosen nicht umgehen. Wenn ich dir anfange aufzuzeichnen, dass dieses und jenes sich in diese Richtung bewegt und mit gewissen Prozentsätzen ausstatten, bist du schon längst, hast du schon längst abgeschaltet. Für Prognosen hat keiner Platz und vor allem funktionieren sie auch rückwirkend nicht. Wir sind ja gerade bei uns in Europa von dem Begriff Utopie unglaublich verschreckt. Also eine Utopie zu zeichnen ist eigentlich schon die Einladung in den Weltuntergang. Also die Utopien, die gezeichnet wurden, sind immer in der Dystopie geendet. Und die Protopie versucht eigentlich zu sagen, so vom Begriff Prototype, die Zukunft ist nie fertig. Und als solches müssen wir sie erfassen. Und das finde ich eigentlich ganz charmant, weil es den Perfektionsanspruch reduziert. Weil was bei uns jetzt gerade passiert, wenn man versucht, mal eine Utopie zu zeichnen, dann passiert Folgendes. All die 5000 Gründe, warum das nicht klappen könnte, werden immer vorgezogen und dadurch wird es dann nie umgesetzt. Im Englischen würde man sagen, es gibt dafür leider keine gute deutsche Übersetzung, don't let the perfect be the enemy of the good. Und das passiert da immer sehr, sehr oft. Der Perfektionsanspruch verhindert eigentlich jeglichen positiven Wandel. Und das ist ganz oft eine Funktion von Utopien, weil die müssen ja perfekt sein. Und dann kommen wir ja immer darauf, dass sie es nicht sind. Und die Protopie umgeht das. Die versucht eben zu sagen, hey, es ist immer eine Baustelle, aber es muss eine Baustelle zum Besseren werden. Und man kann dran bauen, man kann dran was ändern und wir prototypen die Zukunft jeden Tag neu. Das hilft.
Wir prototypen die Zukunft jeden Tag neu. Jedes einzelne Wort von ihm, gekauft von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hört euch die Folge an. Lasst euch mitreißen von seiner Eloquenz, von seinen tiefen Gedanken. Und es ist etwas, sagen wir ruhig, düster am Anfang, aber nach hinten raus kriegt er eine gute Kurve. Die Protopie, ich fand es total nachvollziehbar. Denn wir sind hier nicht bei New Work, wir sind auch nicht bei Best Work, wir sind bei Good Work. Und wie er schon so schön sagt, don't let the perfect be the enemy of the good. Und in dem Sinne, don't let the perfect be the enemy of the good gilt auch für Weihnachten. Seid nicht perfektionistisch unterwegs. Freut euch über das, was gut genug ist. Das macht uns oft schon wahnsinnig zufrieden, wenn wir zurückschauen. Und wie gut oder wie nicht gut etwas war, wissen wir sowieso erst oft im Nachgang. Also in diesem Sinne, habt ein frohes, ein fröhliches Weihnachtsfest. Nicht das Beste ever, aber Hauptsache ein paar frohe, ein paar glückliche Momente. Und ich bleibe euch gewogen, ihr mir hoffentlich auch. Und ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wieder hören hier auf der Sendung, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.